Praxiskonzept.de, der Podcast für Zahnärztinnen und Zahnärzte.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Nachdem Franco und Thorsten in der letzten Folge über den Businessplan gesprochen haben, sprechen wir hier heute über das Thema Liquiditätsplan. Ich bin Christian Finke und mein heutiger Gesprächspartner und Experte für das Thema Liquiditätsplan ist Steffen Lehmann, Bankbetriebswirt und zertifizierter Heilberufeberater aus Berlin. Wer von euch unsere Vorstellungsfolge gehört hat, kennt Steffen schon. Da es aber sicher Zuhörerinnen und Zuhörer geben wird, die sie noch nicht gehört haben, stell dich doch mal kurz vor, lieber Steffen.
Sehr gern, Christian. Auch von mir herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge Liquiditätsplan. Ich bin Steffen Lehmann, seit mehr als 28 Jahren in Berlin und Berliner Umland für meine Kunden tätig. In den letzten Jahren betreue ich ausschließlich Heilberufe. In meiner täglichen Arbeit begleite ich Ärzte und Zahnärzte in die Niederlassung und berate sie in Bank- sowie versicherungstechnischen Angelegenheiten, aber auch mit dem Blick auf die Praxisoptimierung. Dazu gehören auch Veranstaltungen im Berliner Heilberufemarkt, genauso wie das aktive Netzwerken. Daraus ist das Netzwerk Praxiskonzept.de entstanden, worüber wir euch Mehrwerte schaffen.
Vielen Dank, Steffen. Dann lass uns mal loslegen. Was ist denn überhaupt ein Liquiditätsplan?
Der Liquiditätsplan, Christian, ist Bestandteil des Businessplans. Thorsten und Franco haben in dem Podcast zum Businessplan darüber berichtet, was der Businessplan ist. Und der Liquiditätsplan ist ein Teil der Geldplanung für die kommenden 3 bis 5 Jahre. Es ist auch ein sehr gutes Kontrollinstrument, weil wenn ich mich niederlasse, setze ich mich hin und überlege, wie ich wachsen möchte, wie sich mein Unternehmen, wenn ich mal die Praxis aufs Unternehmen runterbreche, entwickeln wird. Und das kann ich dann auch entsprechend gut über den Liquiditätsplan kontrollieren. Der Liquiditätsplan zeigt mir, wann ich in welchem Monat welches Geld benötige. Ich habe zwar eine Jahresplanung, aber eine Jahresplanung ist nicht linear. Ich habe nicht jeden Monat die gleichen Einnahmen, ich habe nicht jeden Monat die gleichen Ausgaben. So habe ich im Prinzip eine Übersicht auf Monatsbasis, was dann entsprechend mir den Kontostand in der Zukunft zeigt. Ich sehe, in welchem Monat ich Geld übrig habe, also einen Überschuss, oder wo ich noch Geld benötige, also einen Fehlbetrag habe.
Das bedeutet, das erste Mal, wenn ein Zahnarzt oder eine Zahnärztin mit einem Liquiditätsplan in Berührung kommt, ist bei der Existenzgründung.
In der Regel ist das so.
Okay, und wenn dieser Liquiditätsplan dann erstellt worden ist, das ist ja auch ein bisschen Arbeit, dann könnte man das so ausdrücken, dass der Zahnarzt oder die Zahnärztin sich damit sowas wie seinen künftigen Kontoauszug selber schreibt?
Ja, so kann man es zusammenfassen, genau.
Okay, und jetzt liegt die Frage natürlich auf der Hand, warum ist die Planung denn wichtig?
Zahnärzte und Zahnärztinnen haben sich ja bewusst nicht für ein BWL-Studium entschieden. Und der Liquiditätsplan hilft dabei, Liquiditätsengpässe festzustellen, die in der Praxis auftreten können und entsprechende Maßnahmen dafür einzuleiten. Und das ist der erste Punkt, um meine Betriebsmittelfinanzierung für die nächsten Monate auf sicheren Beine zu stellen. Der Liquiditätsplan hilft einem Unternehmer, einer Unternehmerin, einem Zahnarzt, einer Zahnärztin, die wirtschaftlichen Fakten der Praxis auf einen Blick zu haben. Mit der Niederlassung ist der Zahnarzt, die Zahnärztin wirtschaftlich in der Verantwortung für die Praxis.
Ja, du hast recht. Das Thema BWL ist im Zahnmedizinstudium ja bis heute immer noch nur 1 oder 2 Semester. Und da lernt man natürlich nicht, wie man fit für die Niederlassung ist. Wie geht man denn dann an die Planung ran? Du weißt ja, ich mache Praxismarketing und in meiner Branche gibt es Zahnärzte, die meinen, Homepages und alles drumherum selbst machen zu können. Oder der Onkel, der Cousine des Schwagers macht auch was mit Marketing. Machen die Zahnärzte den Liquiditätsplan etwas selber?
Es gibt in der Tat Zahnärzte und Zahnärztinnen, die selbst die Liquiditätsplanung übernehmen und den Liquiditätsplan schreiben. Aber im Regelfall läuft das einfacher für den Zahnarzt oder die Zahnärztin. Man sucht sich einen Berater, eine Beraterin, die auf Planung, Praxen, Optimierung spezialisiert sind. Da gibt es gute und da gibt es schlechte, aber die sind darauf spezialisiert, die können das. Man kann aber auch die Abgeberzahlen heranziehen und entsprechend das für seine eigene Praxis übersetzen. Ich habe eine Idee, wie meine Praxis in der Zukunft aufgestellt sein soll. Welchen Anteil an Privatpatienten möchte ich haben? Welche Leistung möchte ich anbieten? Was möchte ich optimieren zu der übernehmenden Praxis? Da kann man das durchaus selber machen. und die Abgeberzahlen sind da sehr hilfreich. Was es auch gibt und was ein gutes Instrument ist, wir in den Banken und Sparkassen haben einen Branchenvergleich für die Region. Also wir können schauen, was ein Zahnarzt, ein Facharzt in der Region für Umsatzzahlen hat, für Kosten hat. Und das können wir dann auch gerne zur Verfügung stellen.
Ja, das bedeutet, wenn der Zahnarzt das selber macht, hat er das Problem, dass er diesen Branchenvergleich ja gar nicht hat. Und auf der anderen Seite stellt sich mir jetzt natürlich ein bisschen die Frage, wenn ein Zahnarzt diesen Liquiditätsplan selber erstellt, wenn jemand anders damit arbeiten muss, ist das überhaupt sinnvoll, das so zu machen?
Christian, wenn ich deine Frage richtig verstehe, ist ja, ob es auch Sinn macht, dass der Zahnarzt, die Zahnärzte die Planung selbst übernehmen. Es gibt in der Tat Zahnärzte und Zahnärztinnen, die Spaß daran haben und das gerne selber machen möchten. Wenngleich wichtig ist, dass der Steuerberater auch mit eingebunden ist, weil der künftig ja auch die betriebswirtschaftliche Auswertung erstellt. Und die Liquiditätsplanung und die betriebswirtschaftliche Auswertung sind von den Rubriken her ähnlich aufgestellt. Und der Steuerberater hat gute Erfahrungen. Wenn es Praxisberater gibt, ist der auch ein guter Partner. Von der Warte her würde ich, wenn ich eine Empfehlung geben darf, ich würde einen Fachmann, Steuerberater, Praxisberater dort entsprechend die Liquiditätsplanung übernehmen lassen und würde es dann selbst als Zahnarzt, Zahnärztin, als mein tägliches Arbeitsinstrument heranziehen.
Ich selber habe jetzt ja nicht die Detailkenntnis von Liquiditätsplänen wie du, aber für mich klingt das auch erstmal vernünftig. Denn grundlegend ist es ja eigentlich immer so, dass das meiste kein Hexenwerk ist, wenn man weiß, was man tut. Und dabei helfen natürlich Profis.
Stimmt.
Und woran erkennt man einen guten Liquiditätsplan?
Einfach gesagt, Christian, ist es nicht die Jahresplanung durch 12. Ja klar, die KZV-Einnahmen, die sind durch den Abgeber bedingt, durch die Vorgängerzahlen linear für die erste Zeit. Aber durch die eigenen Vorstellungen bei den Privatpatienten habe ich andere Einnahmen und die können schwanken.
Warum schwanken die?
Ich habe an der Stelle ja mehrere Fragen, die ich für mich bei der Privateinnahme beantworten muss. In erster Linie, wie rechne ich ab? Mache ich selber? Dann ist es der Punkt, ich muss die Rechnung schreiben, ich muss sie rausschicken, der Patient zahlt. Nicht alle Patienten zahlen sofort, wenn die Rechnung kommt. Daher habe ich unterschiedliche Einnahmen an unterschiedlichen Tagen. Ich kann natürlich ein Forderungsmanagement, so nennt man das in unserer Fachsprache, also es gibt Menschen, die als Dienstleister tätig sind, die dann entsprechend die Abrechnung übernehmen. Die sammeln das Geld von den Privatpatienten ein und dann kann ich für mich entscheiden als Zahnarzt, als Praxisanwalt, als Zahnärztin, dass ich mir meine Auszahlungen in gleichen Schnitten auszahlen lasse. Das gibt es. Muss ich mich halt für entscheiden. Die andere Frage ist, was mache ich, wenn ein Patient mal nicht zahlt? Ich habe eine größere Rechnung geschrieben und der zahlt nicht. Wie gehe ich mit diesen Forderungsausfällen um? Kann ich damit auch nicht planen? Von der Seite her sind die Einnahmen auf der privaten Seite, die eher schwanken als die gesetzlichen. Und wenn man beide Einnahmen nimmt, sowohl die Privatpatienten oder die Privateinnahmen als auch die Einnahmen der KZV, sind das zusammen die Gesamteinnahmen.
Mit Forderungsmanagement meinst du also die Factoring-Dienstleister beziehungsweise Rechenzentren?
Genau, da gibt es ja einschlägig Bekannte und genau, da bietet es sich auch an, mit seinem Kooperationspartner mal zu sprechen, wer entsprechend für meine Praxis am besten passt, weil die sich ja auch in den Leistungen unterscheiden.
Würdest du sagen, dass die Zusammenarbeit mit einem Rechenzentrum Sinn macht?
Es spart zumindest Zeit. Ich habe in der Praxis sonst jemand, oder ich muss es selber machen, also mein Unternehmerlohn geht im Zweifel da mit drauf, oder ich muss jemand einstellen, der das Ganze übernimmt. Und deswegen in vielen Fällen auch erfahrungsgemäß ist das eine Dienstleistung, die sich lohnt.
Danke. Jetzt haben wir ja auf der einen Seite ja schon mal die Einnahmen, also die aus der GKV beziehungsweise die KZV-Einnahmen. Und die Privateinnahmen, wie verhält sich das mit den Ausgaben?
Bei den Ausgaben gibt es verschiedene Rubriken, die wesentlichen, die bekannt sind. Wir haben auf der einen Seite Miete und die Betriebskosten. Wir haben das ganze Thema Personal. Wir haben Steuern, Material, was ich entsprechend verbrauche. Das ganze Thema Zins und Tilgung, gerade in der Anfangsphase, wenn ich auf Kredit eine Praxis übernehme. Die Privatentnahmen, also das, was ich als Unternehmer rausnehmen möchte aus der Praxis und natürlich auch Laborleistungen, die ich bezahlen werde.
Ja, wenn wir die Sachen jetzt mal im Einzelnen ein bisschen durchgehen, würde ich sagen, Miete und Betriebskosten ist jetzt erstmal linear.
Also wenn man das aus der klassischen Miete halt auch erkennt, ich habe eine Miete, ich habe die Betriebskosten, die sind erstmal ein Jahr lang linear oder die sind 5 Jahre lang linear. Was dort nicht linear ist, ist im Prinzip die Betriebskosten. Nachzahlung, die im Zweifel höher ausfällt, wo ich dann entsprechend mit einplanen muss, okay, die kommt im Regelfall zum Jahresende und dann brauche ich dafür ja Geld. Deswegen an dem Punkt nicht ganz linear.
Also konkret, wir sind ja im Jahr 2022. Das heißt, Stromkosten, Heizung sind halt die Sachen, wo es dann im Wesentlichen um Nachzahlung gehen könnte.
Zum Beispiel, genau.
Okay. Und beim Personal würde ich jetzt auch aus meiner Sicht sagen, so lange linear, solange sich personell nichts entwickelt. Gibt es denn irgendwelche Sachen, die man da sonst berücksichtigen muss?
Wenn ich eine Praxis übernehme und einen gewissen Patientenstamm erstmal habe, mit steigenden Patientenzahlen, brauche ich auch mehr Personal. Das heißt, meine Personalkosten steigen auf der Seite. Aber, und jetzt sind es auch Themen, die viele vielleicht vertraglich auch festhalten. Ich nenne mal nur so Stichworte wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld. Muss ich damit in die Liquiditätsplanung einpreisen. Also so gibt es verschiedene Zahlungen, die jetzt nicht ganz linear sind, sondern die dann entsprechend einen Monat mehr oder auch weniger sind.
Ja, das natürlich recht. In kleineren Praxen ist das immer deutlich vierstellig sowas. Und in größeren Praxen kann das auch schon mal sehr schnell fünfstellig werden. Das sollte man natürlich auf dem Konto haben, um das auch rauszahlen zu können. Bei den Steuern, die du gerade gesagt hast, was gibt's da?
Steuern habe ich im Regelfall, wenn es nicht schön klingt, Steuernachzahlungen. Ich habe meine Steuervorauszahlungen, privaten Steuern, die ich zahle. Aber wenn ich meine Steuererklärung mache und dann die Steuernachzahlung habe, das ist immer der Part, der nicht so viel Spaß macht. Aber dann, den muss man halt auch mit einkalkulieren, der meist am Jahresanfang dann halt kommt.
Und das wird dann auch häufig mit dann auch kommenden Steuervorauszahlungen auch noch erschwert. Und deshalb macht es natürlich Sinn, diesen Liquiditätsplan über 3 Jahre oder 5 Jahre zu machen. Das macht absolut Sinn. Bei Zins und Tilgung, jetzt du als Bankbetriebswirt, ist das natürlich dein Tagesgeschäft auch durchaus. Gibt es dazu was zu sagen?
Bei dem Thema Zins und Tilgung ist es genau bei einer existenzgründenden Praxis oder bei der Übernahme einer Praxis wichtig, dass es auch Optionen und Möglichkeiten gibt, bei Krediten die tilgungsfreie Anschubzeit zu nutzen. Zinsen zahle ich von Anfang an, aber die Tilgung kann ich entsprechend meiner Einnahmensituation auch anpassen. Also ich bei einem Betriebsmittelkredit einem Jahr beginnen möchte, bei einem Investitionskredit oder bei einem Fördermittelkredit habe ich sogar die Möglichkeit, bis zu 3 Jahren, je nach Laufzeit, Tilgung auszusetzen, was mich am Anfang entlastet, was am Ende aber dann mehr wird. Und das muss man halt auch gerade bei einer Liquiditätsplanung berücksichtigen. Das muss man mit seinem Steuerberater besprechen und natürlich mit seinem Bank- und Sparkassenberater. Deswegen ist das ein Punkt, der hier auch nochmal mit wichtig ist.
Das macht natürlich Sinn, sehe ich auch so, dass gerade wenn die Tilgung dann einsetzt, ja sofort deutlich vierstellige Summen auf einmal monatlich vom Konto runtergehen, was natürlich dann ins Kontor reinschlägt.
Genau.
Da hattest du ja das Thema Privateinnahmen. Das ist natürlich was total Spannendes, weil die Privateinnahmen natürlich gleichzeitig Ausgaben sind und sich extrem am Lebensstil orientieren. Wenn also jemand auf großem Fuß lebt und 10.000 Euro im Monat braucht, dann macht es natürlich Sinn, das in den Liquiditätsplan auch genauso mit aufzunehmen.
Genau, aber man muss auch bei der Einnahmenseite dann schauen, ob es passt.
Natürlich, klar. Und beim Labor, was du gerade gesagt hattest, was muss man da beachten? Weil das ist doch gerade im Fremdlabor-Sinne eigentlich ein durchlaufender Posten.
Ja, auch das ist ähnlich wie mit dem Personal. Mit steigenden Patientenzahlen werden auch die Labor-Fremdleistungen mehr werden. Man kann von Anfang an die Überlegung antreten, ob wann und ob man ein eigenes Labor einrichten möchte. Kann ja auch schon vielleicht in der Businessplanung mit auftauchen, dass man erstmal übernimmt und sagt, okay, ich möchte in 3, 4, 5 Jahren mein eigenes Labor haben. Denn gleich Patienten steigen, Laborleistungen steigen, sollte das sich in der Liquiditätsplanung entsprechend wiederfinden.
Ja, das ist richtig spannend, muss ich zugeben. Ich beschäftige mich ja sonst etwas weniger mit dem Liquiditätsplan, wie du dir vorstellen kannst. Aber wenn man sich das jetzt so genauer anguckt oder im Fall unserer Zuhörer und Zuhörerinnen anhört, dann stellt man ja schnell fest, dass jeder Monat natürlich unterschiedlich aussehen wird. Und das Ganze wird jetzt natürlich nochmal extremer, wenn die Praxis mal Urlaub macht und dadurch vielleicht geringere Einnahmen hat, aber gleichbleibende Kosten. Das wird da ja dann natürlich auch drin berücksichtigt.
Genau, also entscheidender Fakt, wenn ich die Praxis mal zuschließe für einen Betriebsurlaub. Es gibt Praxen, die sowas tun. Es gibt auch Praxen, die sowas nicht tun. Aber für die, die es tun, muss man genau das mit einkalkulieren. Ich habe dann entsprechend auf der Einnahmenseite ein bisschen weniger. Aber die Kosten laufen durch.
Okay, jetzt haben wir also diesen Liquiditätsplan erstellt. Was kann jetzt der Zahnarzt oder die Zahnärztin daraus ableiten?
Im Wesentlichen, ob die Betriebsmittel, die ich für die Praxis brauche, gut aufgestellt sind, also die Finanzierung dieser gut aufgestellt ist und ab wann ich Geld verdiene mit der Praxis und wie viel Geld ich mit der Praxis verdiene. Das sind halt die Dinge, die ich als Zahnarzt, Zahnärztin daraus ableiten kann.
Wann man wie viel Geld verdient und das vielleicht auch planbar macht, das ist natürlich schon ein spannender Ansatz. Finde ich gut. Wie geht denn die Bank mit der Liquiditätsplanung um?
Wir haben ein Tool, um die Planung auch abgleichen zu können. Wir sind ein guter Sparringspartner zu Beginn auch, um auf den Liquiditätsplan und den Businessplan draufzuschauen und sagen, okay, in der Region, also ich gucke jetzt mal hier auf Berlin. Berlin ist ja nicht an jeder Ecke gleich. Wir haben hier auch unterschiedliche Regionen. Und wir können dann durchaus sagen, in der Region Mitte zum Beispiel, um mal eine Region zu benennen, kann ich gut mit unserem Branchenvergleich schauen, ob die Planung realistisch ist oder zu ambitioniert ist und kann dort Tipps geben. Wir haben aber auch durch unsere Tätigkeit im Heilberufebereich, in der Heilberufeberatung, sehr gute Erfahrungen, was entsprechend Gründung und Nachfolge betrifft und können dann nochmal Tipps geben. Wir kennen in Berlin auch entsprechende Netzwerker, die da auch unterstützen können. Das ist der eine Punkt. Abgleich der Zahlen, Sparringspartner. Wir haben auch für uns einen guten Überblick, wenn jetzt finanzielle Mittel benötigt werden, wie zum Beispiel Kredite, öffentliche Fördermittelkredite, Bankkredite, Kreditlinien. Und das können wir dann auch ganz gut in die Planung mit einpassen und sehen, was an Kredit überhaupt möglich ist. Und ein ganz entscheidender Punkt, der dann auch so im Nachlauf, nach der Gründung, wir haben die gute Möglichkeit, die geplanten Zahlen und die echten Zahlen aus der BWA zu vergleichen und können euch gut Tipps geben, an welcher Stelle Themen aufzugreifen sind, wo nachjustiert werden muss, wo vielleicht Handlungsbedarf ist. Und das ist ein Thema für uns in der Bank, euch zu unterstützen.
Das heißt, ihr nutzt den Liquiditätsplan eigentlich an zwei Stellen. Einmal wahrscheinlich für die Finanzierung selber im Rahmen des Businessplans. Und im Nachgang der Gründung als Controlling-Instrument.
So kann man es kurz zusammenfassen.
Ja, das ist ja eigentlich ganz spannend, dass ihr euch da als Sparringspartner seht, weil das natürlich ein Verhältnis auf Augenhöhe bedeutet und nicht, dass der Zahnarzt oder die Zahnärztin ein Bittsteller ist. Siehst du das auch so?
Wir sind Partner und das möchten wir auch genau mit diesen anderen Arbeiten miteinander auch zeigen. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt.
Danke. Hast du denn noch für den Abschluss vielleicht eine Empfehlung, wie der Zahnarzt oder die Zahnärztin den Liquiditätsplan zum eigenen Kontrollinstrument benutzen kann?
Eine Empfehlung, Christian, habe ich auf jeden Fall für Zahnärztinnen und Zahnärzte zum Schluss noch. Es bezieht sich mehr auf die ersten Monate der Gründung der Niederlassung. Und zwar hier häufig die geplanten Zahlen überprüfen, häufiger als im späteren Verlauf mit dem Bankberater, Bankberaterin und auch dem Steuerberater, Steuerberaterin in Kontakt suchen. Weil das sind die Menschen, die euch unterstützen können, wie auch der Blick auf die Praxis, läuft sie in die richtige Richtung, wo braucht ihr Unterstützung? Und deswegen kommt der Liquiditätsplan häufiger zum Einsatz und später nicht mehr ganz so häufig.
Das macht Sinn. Danke, Steffen. Gibt es denn auch sowas wie ein Muster, was sich die Zuhörer und Zuhörerinnen bei uns von der praxiskonzept.de Website runterladen können?
Wenn wir die Podcast-Folge veröffentlicht haben, haben wir auf unserer Homepage auch entsprechend nochmal eine Beschreibung zu dem Thema, was wir heute hatten und auch ein Muster, wie ein Liquiditätsplan aussieht.
Klasse, dann vielen Dank, lieber Steffen, und bis bald.
Gern, Christian.